Listen.
Absolut, also es gibt da einige Übungen, wo das sehr sinnvoll sein kann und dann kommt natürlich sofort die Formpolizei daher und sagt einem, das ist Cheaten, das ist Abfälschen etc. Es ist Abfälschen, absolut, aber Abfälschen kann auch in einem sehr kontrollierten Rahmen ablaufen und sehr, sehr sinnvoll sein. Wenn es Übungen gibt, wie zum Beispiel einen ganz klassischen Kurzhantel-Curl mit der Kurzhantel, dann ist der schwerste Punkt, da wo ich am meisten Kraft hervorbringen muss, immer der Punkt, wo der Unterarm parallel zum Boden ist. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie die meisten Leute curlen, dann kann es sehr viel Sinn machen, an diesem Punkt, um diesen Punkt zu überkommen, diesen Sticking Point, hier etwas Schwung, hier etwas mehr Beschleunigung in Kauf zu nehmen, um über diesen Punkt zu kommen. Weil in der negativen Phase bin ich dann sowieso wieder stärker und kann das Gewicht kontrolliert wieder absenken.
Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Heute mit einem Gast wieder für euch. Ich habe den Valentin Tambosi aus Wien für euch in den Podcast geholt. Sollte jemand den Valentin noch nicht kennen, Valentin ist Online-Coach, professioneller Natural Bodybuilder und habe ihn in den letzten Monaten über Podcasts und Instagram, bin ich auf ihn aufmerksam geworden und habe gemerkt, dass er halt sehr, sehr analytisch und aus meiner Sicht mit einer großen Weitsicht an das ganze Thema Natural Bodybuilding rangeht und auch eine gewisse Portion Realismus an den Tag bringt, was die Intensität des Trainings angeht und dementsprechend halt auch einen gerechtfertigten Optimismus mitbringt, was in Bezug auf das, was im Natural Bodybuilding möglich ist. Und das waren so Sachen, die mich extrem inspiriert haben, die ich sehr, sehr interessant fand und dementsprechend freue ich mich, dass der Valentin heute Zeit gefunden hat, im Podcast zu sein. Erstmal herzlich willkommen und sag den Leuten, ob ich irgendwas vergessen habe, was zu korrigieren habe an deiner Person, an dem Intro.
Ja, Arne, danke, dass ich zu Gast sein darf bei deinem Podcast. Freut mich sehr, dass wir heute kurz über ein paar interessante Themen, glaube ich, quatschen werden. Mhm. Und das Intro war super. Mhm. Es ist, glaube ich, du hast ganz gut zusammengefasst, was mir sehr wichtig ist, dass man einerseits sich bewusst ist, dass, worum es hier geht, was wir da hier machen. Wir machen etwas sehr Praktisches, wir machen etwas sehr Einfaches, aber trotzdem kann man dem Ganzen analytisch entgegenkommen und sich genauer anschauen, warum funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas nicht. Mhm. Und wenn man das für sich rausfindet, dann kommt man wesentlich schneller vorwärts. Und natürlich birgt das immer die Gefahr der Überanalyse, die ist immer vorhanden, aber trotzdem sollte man sich, glaube ich, wirklich Gedanken darüber machen, warum etwas so ist, wie es ist. Und ich freue mich extrem, dass wir jetzt die nächste Stunde gemeinsam über ein paar Themen reden.
Super. Ich habe ja mal so ein bisschen vorher so bei mir in der Community gefragt, ob es Fragen gibt, die sozusagen unbedingt an dich stellen würden. Und ganz aktuell, dieses Wochenende war ja der Mr. Olympia 2018 und aus meiner Sicht zum ersten Mal wieder ein sehr, sehr interessanter Mr. Olympia. Nicht nur bei den großen Jungs, sondern auch in allen anderen Klassen. Kurzes Feedback deinerseits, wird sich die Community riesig drüber freuen?
Ja, also ich muss sagen, der Sieg von Sean Roden oder generell die Ergebnisse von einem Mr. Olympia-Wettkampf sind immer sehr symbolisch in meinen Augen. Ja. Und die Tatsache, dass die Jury dem Phil Heath nicht den achten Sieg, die achte Sandow-Trophy gegönnt haben, ist für mich sehr richtungsweisend für die Zukunft im Männer-Bodybuilding auf der IFBB-Bühne. Und ich glaube, also ich bin sehr positiv überrascht, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Sie haben sich scheinbar für Linie und Ästhetik entschieden gegenüber dem, was Phil Heath bietet, der nach wie vor sehr, sehr beeindruckend war. Aber ich glaube, es zeigt, dass aufgrund auch der Classic-Physik-Klasse, die letzten Jahre eingeführt wurde, die IFBB versucht, in eine neue Richtung zu gehen. Und das heiße ich eigentlich sehr willkommen.
Ja. Also ich glaube, also wenn man auch so das Feedback der meisten Leute in unserer kleinen Natural- oder in der Bodybuilding-Szene an sich, mal gar nicht das vorgestellt, sympathisieren halt extrem viele oder resonieren extrem viele mit dem Sieg von Sean Roden. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, seit Jahren feiern sehr, sehr viele diese Art des Bodybuildings sehr. Und jetzt ist halt die Zeit anscheinend wieder gekommen, dass da wieder mehr Fokus aufgelegt wird. Also ich feiere es auch extrem.
Muss sagen, wenn man sich jetzt Pose für Pose anschaut, gibt es nach wie vor Posen, wo Phil Heath einfach unschlagbar ist. Ja. Aber es geht auch um den Gesamteindruck. Und wie gesagt, die symbolische Kraft von so einer Entscheidung ist, glaube ich, sehr wegweisend für die Zukunft. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre passiert und wie die Bewertung weitergehen wird. Ganz besonders eben in der offenen Klasse, in der 212er, hat wieder der Flex Lewis gewonnen. Sehr beeindruckend und eigentlich sehr dominierend. Und ich bin gespannt, wenn der jetzt ein Jahr Pause macht und 2020 dann wieder zurückkommt in die offene Klasse, wie es das dann dort weitergeht. Aber meiner Meinung nach eine sehr guter Richtungswechsel und ich freue mich, was da die nächsten Jahre kommt.
Definitiv. Ich ebenso. Ja, kommen wir mal zu deiner Person. Auch eine Frage, die sehr, sehr oft aufkam sozusagen. Was war in den letzten Monaten bei dir mit Training etc. und deiner Karriere los? Was ist in der Zeit passiert? Magst du da kurz drüber berichten?
Absolut. Also es war so, dass ich von April bis circa Mai von März bis Mai eine sehr hochvolumige Trainingsphase durchlaufen habe. Für mich ein sehr ungewohnt hohes Trainingsvolumen. Und das Ganze hat wunderbar funktioniert in der Zeit, wo ich dieses Volumen gefahren bin. Nur bin dann extrem gegen die Wand gefahren, ja. Und du kannst auf Dauer so hochvolumig einfach nicht trainieren. Und das kombiniert mit sehr viel Arbeitsstress hat dazu geführt, dass ich einfach mal eine längere Pause gebraucht habe. Und es sind einfach immer mehr, und ich glaube einfach, dass es aufgrund vom Gesamtstress, der zustande gekommen ist, immer mehr kleine Verletzungen aufgetreten. Linke Hüfte hat Probleme gemacht, linkes Schulterblatt, rechtes Handgelenk. Auf einmal war überall Kleinigkeiten, die vorher nicht wirklich sie angebahnt haben. Und um das zu korrigieren, habe ich einfach mal insgesamt vom Training einen Schritt zurück machen müssen und sagen müssen, okay, ich schaue mir das jetzt ein bisschen distanzierter an und versuche das Trainingsvolumen niedrig zu halten, damit ich jetzt dann wieder so trainieren kann, wie ich es von mir selbst auch gewöhnt bin. Und habe in der Zeit auch kurz mit jemandem zusammengearbeitet. Ich habe vorher mit Cliff Wilson das Training gemacht und wollte mir dann jemanden anderen anschauen, einfach weil ich neuen Input haben wollte. Und bin im Rahmen dieser Zusammenarbeit draufgekommen, dass ich selbst schon sehr viel weiß und eigentlich die ganzen Dinge, die ich ausprobieren will, die ganzen Notizen, die ich hier am Schreibtisch habe, die abarbeiten will, dass ich das irgendwann ich muss irgendwann damit herumexperimentieren. Und das bedeutet, während dem Coaching habe ich mir die ganze Zeit gedacht, hey, ich habe so viele Dinge, die ich selbst ausprobieren will, so viele Ideen. Das bleibt alles liegen, ja, und ich will das eigentlich jetzt machen. Das bedeutet, ich habe dann mich dafür entschieden, das Training wieder selbst zu übernehmen, was jetzt wieder der Fall ist. Und allein diese neue mentale Einstellung gibt mir schon einen großen Aufschwung. Und das bedeutet, mein Training oder das Fernbleiben von Trainingsvideos auf meinem Instagram-Account wird nicht mehr so lange sein. Und es geht jetzt wieder Richtung mehr Content von mir, wo ich mein eigenes Training durchziehe.
Okay, also du so als Feedback, du siehst, den Leuten fällt es auf. Es fällt auf, dass da weniger gekommen ist.
Und absolut, ja.
Ja, also ich find's, da sieht man wieder sozusagen, dass du das in einem sehr, sehr weiten Spektrum an Zeit siehst, dass du das jetzt wahrscheinlich auch nicht als verlorene Zeit siehst, sondern tatsächlich eher dich in eine Position zu bringen, in der du halt auf lange Sicht natürlich viel, viel besser vorankommen wirst, auch wenn es jetzt gefühlt für viele wahrscheinlich ein Stillstand wäre oder ein Rückschritt teilweise sogar.
Absolut, aber für sich selbst herauszufinden, was nicht funktioniert, ist genauso wertvoll, wie herauszufinden, was funktioniert. Mhm. Und diese Pausen, die man hat, ja, würde ich wirklich nicht als Stillstand bezeichnen. Ich sage zu meinen Kunden immer, wenn sie krank werden oder Verletzung haben oder was auch immer, du nimmst jetzt Anlauf für den nächsten Hügel. Ja? Du bleibst nicht stehen oder machst keinen Schritt zurück, du nimmst jetzt Anlauf. Und wenn man das unter diesem positiven Aspekt betrachtet, dann gibt es nicht wirklich Niederlagen, es gibt einfach nur Lektionen. Und wenn man sich diese annimmt und sich diese Lektionen wirklich zu Herzen nimmt, dann ist man viel besser langfristig gesehen. Ja? Wenn man sich selbst damit fertig macht und mental die falsche Einstellung dazu aufbaut, natürlich ist es dann eine Katastrophe. Aber es muss keine Katastrophe sein, wenn man richtig an das Ganze herangeht.
Ja, da sind wir wieder bei dem Optimismus, den ich ja anfangs ansprach. Ja. Und dem Mindset in diesem Sport, der einfach extrem doch einen sehr, sehr großen Teil ausmacht, was viele dann halt merken, aber dann meistens erst, wenn sie dann natürlich irgendwie einen Rückschritt machen und es dann doch eher, ne, also nicht positiv sehen, sondern entgegengesetzt.
Absolut.
Genau, da sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema, eigentlich keine Überleitung in dem Sinne, aber vom Thema her hatte ich ja sozusagen, als ich gefragt habe, ob du Zeit für einen Podcast hast, ist mir als allererstes in den Kopf gekommen, das Thema Übungsauswahl für die Hypertrophie entsprechend mit dir gerne zu behandeln, weil ich es einfach sehr, sehr interessant finde, wie du Übungen wählst, was für Übungen du wählst und mit welcher Begründung ich das so ein bisschen rausgelesen habe bei Instagram etc. Und dementsprechend wollte ich das, ist das heute sozusagen das Thema. Jetzt kommen wir nämlich zum Teil, den wir sozusagen besprochen hatten. Und als allererstes würde ich quasi immer erstmal in die Theorie gehen des Ganzen entsprechend. Und da geht es ja meistens darum, wenn es in die Hypertrophie geht, bei den meisten darum, geht es jetzt erstmal um die Verbundübungen, geht es um die Isolationsübungen und welche Meinung hast du im Allgemeinen zu diesem Thema?
Ja, bevor ich die zwei Kategorien von Übungen anspreche, möchte ich nur kurz auf was anderes eingehen, und zwar, wie spezifisch sind diese Übungen? Ich glaube, das ist das mit Abstand das Wichtigste. Wenn jemand für Hypertrophie trainiert und sich überlegt, ob er jetzt einen Snatch machen soll oder Überkopfdrücken, dann ist sehr schnell klar, was sinnvoller ist für mehr Hypertrophie, nämlich das Überkopfdrücken. Wenn ich Übungen mir aus anderen Sportarten ausleihe, kann das vielleicht indirekt Hypertrophie potenzieren, aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich damit sehr spezifisch auf mein Ziel hinarbeite. Also das ist mitunter das Wichtigste. Ich sehe immer wieder Leute im Gym, die irgendwelche Übungen machen und ich weiß, dass deren Ziel Muskelaufbau ist. Und er macht eine Übung, die nicht auf Muskelaufbau abzielt. Und dann gehe hin und frage, warum er die Übung macht, und sehr oft kommt dann irgendwie eine verworrene Antwort und die Person weiß eigentlich selber nicht genau, warum sie gerade diese Übung macht. Also das ist das Um und Auf, und es scheitert meiner Erfahrung nach immer an den Basics. Die Leute meistern die Basics nicht und sind sich nicht bewusst, was sie da eigentlich machen. Und wenn das Bewusstsein nicht da ist, dann weiß ich auch nicht, wo diese Übung hinführen wird. Ganz einfach. Also genauso wie ein Powerlifter squatten muss, benchen muss und deadliften muss, muss ein Bodybuilder diverse andere Dinge machen. Ja? Ein Bodybuilder, der nie einen Curl macht, wird seine Probleme auf der Bühne haben schlussendlich oder generell Probleme haben, dass er einen dicken Ärmel aufbaut. Also diese Dinge muss uns bewusst sein. Was Verbundübungen und Isolationsübungen betrifft. Verbundübungen sind generell mehrgelenkige Übungen, wo mehr als ein Gelenk involviert ist. Das bedeutet, es sind gleichzeitig auch die Übungen, wo wir am meisten Gewicht bewegen können und die langfristig progressiv am leichtesten zu steigern sind. Wenn wir uns jetzt Isolationsübungen anschauen, wie eingelenkige Übungen, wie einen Curl oder eine Trizepsextension, dann müssen wir uns anschauen, okay, wie sinnvoll können wir diese Übungen in einem Trainingsprogramm integrieren und wie viel von diesen Isolationsübungen brauchen wir wirklich, was die Verbundübungen noch nicht erfüllt haben. Also einfach nur stur und hirnlos Isolationsübungen einzubauen, weil ich damit ja den Muskel treffe, ist schön und gut, aber ich muss mir auch vorher überlegen, wie viel Volumen kann ich vorher mir schon bei Verbundübungen abholen. Weil, wie gesagt, die Isolationsübung soll etwas ergänzen, was die Verbundübung noch nicht erfüllt hat. Und wenn man das Ganze so angeht, dann wird sehr schnell klar, ungefähr in welchem Verhältnis ich das Ganze anlegen sollte und wie viel ich eigentlich machen sollte. Ja? Wenn die Leute an einem Arm-Day 5 verschiedene Curl-Variationen machen und jede macht eigentlich dieselbe Funktion oder fordert den Muskel in derselben Position heraus, dann ist das nicht wirklich durchdacht und sinnvoll. Also da muss man immer ein bisschen Abstand nehmen und sich anschauen, für was mache ich die Verbundübung, in welcher Position wird hier der Muskel herausgefordert und wie kann ich das Ganze optimal über eine Isolationsübung ergänzen.
Also im Großen und Ganzen, wie du schon am Anfang gesagt hast, ist sozusagen die Zweckhaftigkeit der entsprechenden Übung für mein Ziel eigentlich schon der beste Ratgeber oder die beste Richtungsweisung, wo es dann für mich hingeht. Wo wir später sicherlich bestimmt auch nochmal zukommen, sind natürlich auch so ein bisschen die entsprechenden Hebel von entsprechenden Übungen und die Biomechanik jedes Individuums. Aber wie du schon sagst, also über die Verbundübungen lassen sich halt schon sehr, sehr, sehr viel lässt sich ein Großteil des Volumens meistens natürlich schon reinbekommen. Und dementsprechend gibt es natürlich oft so ein bisschen das Missverständnis, dass viele natürlich gerne Isolationsübungen so ein bisschen missbrauchen, weil es natürlich eher isoliert Bodybuilding-spezifisch halt dann immer so ein bisschen aus dem Hintergrund kommt. So, das ist ja Bodybuilding und ne, sobald ich halt alle Hammer-Strength-Maschinen durch habe, dann wird das schon klappen, weil halt auch wieder so das Missverständnis, die großen Jungs das ja alle so machen.
Ne, ist auch so ein bisschen absolut richtig. Wobei man, wenn das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung zu Variation, was Übungen betrifft, weil es macht sehr, sehr viel Sinn für Hypertrophie, für maximale Hypertrophie, viele verschiedene Übungen zu machen. Nur man muss auch wieder sagen, was ist hier viel und was ist wenig. Ja? Sind 6 Übungen für den Bizeps sinnvoll für einen Muskel, der eine sehr einfache Funktion hat. Gleichzeitig für den Rücken, der sehr viele Muskelgruppen hat, der sehr komplex ist, wo die Faserausrichtung in verschiedensten Winkeln besteht, hier macht es definitiv Sinn, mehr Übungen zu machen. Mhm. Also man muss sich immer anschauen, welcher Muskel erfordert viele Übungen und welcher eher weniger. Also wenn die wenn der Muskel einfach von der Faserausrichtung wie der Bizeps sehr einfach ausgelegt ist, dann brauche ich hier wirklich nicht viele Übungen. Also die Übungsvariation an sich wird meistens übertrieben und mehr Variation ist aber einer gewissen Anzahl von Übungen nicht besser. Mhm. Aber Variation an sich ist sehr, sehr sinnvoll, auch weil ich in verschiedenen Winkeln das Gelenk und den Muskel an sich natürlich herausfordere. Und es hat auch gleichzeitig einen Mobility-Effekt. Wenn ich immer nur dieselbe Übung für dieselbe Muskelgruppe mache, bin ich in anderen Gelenksanschlägen nicht mehr mobil und kann mich dort verletzen. Es gibt immer wieder Leute, die ewig lang Flachbankdrücken mit Langhantel machen. Und dann machen sie ein Jahr später einmal irgendeine andere Brustübung und verletzen sie sofort an der Schulter. Warum ist das so? Na, weil der Körper diese Position nicht mehr kennt und auf einmal wird diese Position stark beladen. Das Gelenk sagt, okay, da machen wir Schluss. Sofort eine Verspannung, Zerrung oder was auch immer. Und die Person ist sofort verletzt. Also in diesem Rahmen eine gewisse Übungsvariation reinzubauen, ist sehr, sehr sinnvoll. Nur übertreiben sollte man es auch nicht.
Ja. Also klar, solange sozusagen ein Lift Progress versehen ist, sollte man ihn natürlich nicht austauschen. Aber wie du schon sagst, man kann es auch zu weit führen. Ne? Man kann es auch übertreiben dann auf Dauer. Genau, dann würde ich noch ein Thema gerne beleuchten, was so ein bisschen, finde ich, in der letzten Zeit sehr, sehr oft so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Da würde ich gerne deine Meinung mal zu hören, das typische Thema mechanische Last. Welche Priorität würdest du dem Ganzen sozusagen im Training einräumen?
Eine sehr, sehr hohe, wenn nicht sogar die höchste. Nur muss man sich auch darum kümmern, was alles hilft, um die mechanische Last konstant hochzuhalten. Weil es werden viele passive Strukturen wie Sehnen und Bänder auch massiv damit herausgefordert. Und das Ganze kann dann dazu führen, dass eigentlich nicht der Muskel, ein sehr plastisches Gewebe, nicht der limitierende Faktor ist, sondern alle umliegenden Strukturen. Wenn ich immer nur in einem niedrigen Wiederholungsbereich schwer benche, dann wird früher oder später irgendwas Probleme machen, ja? Wenn ich mich nicht dementsprechend drum kümmere. Und mechanische Last in den Vordergrund zu stellen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Nur machen dann andere Hypertrophie-Mechanismen wie metabolischer Stress zum Beispiel sehr viel Sinn, um weiterhin Muskulatur zu erhalten oder aufzubauen. Ich glaube, metabolischer Stress ist jetzt nicht so mächtig wie mechanische Last, aber trotzdem, um den anderen Strukturen eine Pause zu gönnen, damit sie später wieder schwer beladen werden können. Also schweres Training, absolut das A und O, nur mit dem Hintergedanken, was muss ich machen, damit ich auch wirklich lange schwer trainieren kann. Einfach nur drauf los trainieren und schwer wird schon passen und um alles andere muss ich mich nicht kümmern. So funktioniert es leider nicht.
Also man merkt halt wieder, man braucht natürlich einen gewissen Plan, eine gewisse Struktur, vielleicht eine gewisse Periodisierung, um entsprechend ja, diese Parameter auch des passiven Bewegungsapparats halt immer wieder mal ein bisschen zu entlasten und sich nicht irgendwann natürlich ins Auszuschießen. Ne?
Absolut.
Ne, da sehe ich oft halt sozusagen die Camps, die dann halt dauerhaft sehr, sehr schwer trainieren, also von der mechanischen Last her. Und da natürlich auch so ein bisschen da kommt ja auch ein bisschen dieses Powerbuilding, was in auch den letzten Jahren ein bisschen Fahrt aufgenommen hat her. Ja, also ein guter Mix ist wahrscheinlich wie in allem da sicherlich sehr, sehr zielführend, wenn wir jetzt rein wieder von der Hypertrophie reden halt, ne?
Absolut. Also und vielleicht um das Wort Powerbuilding kurz anzusprechen, weil du es jetzt gerade ausgesprochen hast, ich glaube, da muss man mit diesem Begriff muss man aufpassen, weil du eigentlich versuchst, zwei Meistern zu dienen. Einerseits dem Bodybuilding und dem Powerlifting. Und das eine definiert sich über hohe, absolute Intensitäten. Du musst, wenn du stark werden willst, musst du diesen Skill üben. Und das bedeutet, du musst schweres Gewicht bewegen. Ja? In Wiederholungsbereichen, die jetzt vielleicht nicht optimal sind für Hypertrophie. Hypertrophie gleichzeitig bedarf ein gewisses Trainingsvolumen. Ja? Und wenn ich jetzt versuche, diese zwei Welten zu kombinieren, lande ich irgendwo, wo ich Sätze mache mit 3 Reps und davon, damit ich ausreichend Volumen für Hypertrophie generiere, muss ich Hausnummer 10 Sätze machen. Dann habe ich insgesamt 30 Wiederholungen gemacht, aber die waren alle so unglaublich schwer, dass ich langfristig diese Art des Trainings nicht durchziehen kann. Das heißt, mit Powerbuilding, dieser Begriff wird sehr oft in den Raum geworfen, würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Weil einerseits brauche ich über die Hypertrophie-Seite ein gewisses Volumen und dieses Volumen über hohe Intensitäten zu decken, ist nicht möglich. High Volume und High Intensity ist eine sehr, sehr schlechte Kombination.
Genau, also jeder, der jetzt zuhört und schon mal dieses Wagnis von 10x3 zum Beispiel eingegangen ist, der wird jetzt schmunzeln und wissen, wovon du geredet hast. Also ich habe auch mal in dem Sinne mal so ein bisschen so durchgeführt und exerziert und ja, ist eigentlich im Gleichen geendet, so wie es bei dir jetzt so ein bisschen ist. Kein gutes Outcome gewesen, definitiv nicht.
Ja, ja.
Dann würde ich noch so ein bisschen ein anderer Begriff, der auch immer ja, ich, aus meiner Sicht der Definition bedarf, dem Time Under Tension. Wie würdest du das Ganze sozusagen betrachten im Hypertrophiebereich?
Ja, spielt eine sehr untergeordnete Rolle, weil wenn wir uns jetzt die Time Under Tension ansehen, dann kann ich diese sehr, sehr hoch treiben. Ja, also ich kann jetzt sagen, ich nehme einfach 5 Kilo Hanteln, mache damit Bankdrücken, mache eine 10-sekündige negative und eine 10-sekündige positive Phase und ich habe eine enorm hohe Time Under Tension. Werden dadurch Muskeln wirklich wachsen? Nein, nicht wirklich. Weil die Spannung, die ich erzeuge, nur wenn der Muskel unter Spannung ist, bedeutet das nicht, dass er maximale Spannung erzeugt. Und ich meine, unser Körper ist wesentlich schlauer als wir, was das betrifft. Ja? Wir haben Mechanorezeptoren im Muskel und diese Rezeptoren messen Spannung. Und die wissen, dass du sie versuchst zu verarschen. Wenn du mit 5 Kilo benchen willst und eigentlich die 50er nehmen könntest und damit sauber benchen könntest, dann weiß der Körper, okay, da fehlen 45 Kilo für die maximale Spannungserzeugung. Und diese Rezeptoren geben dann das Gehirn weiter und genau dann wird keine Hypertrophie entstehen. Also hier muss man sehr vorsichtig sein. Time under tension, wie viel Sekunden ich pro Satz unter Tension stehen muss. Das sind alles Dinge, die eine untergeordnete Rolle spielen. Viel wichtiger ist, bewege ich mich in Rep-Ranges, die für die jeweiligen Übungen angebracht sind und erzeuge ich ausreichend Spannung? Ist die mechanische Last, wie wir vorher angesprochen haben, hoch genug? Aber wie gesagt, einfach nur darauf zu schauen, wie lange halte ich den Muskel unter Spannung, hat nichts damit zu tun, wie stark dieser Muskel hypertrophieren wird.
Sehr, sehr, also dem kann ich nur sehr, sehr viel Zuspruch geben, weil in Relation zu der mechanischen Last, wie du schon gerade sagtest, kommt es vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu dem Ehrglauben, na klar, es ist sozusagen ein Bewegungsradius natürlich immer wichtig, die Range of Motion und natürlich auch eine super Technik. Und dann entsteht aus meiner Sicht aber auch ganz oft so ein bisschen so ein kleiner Fehler bei der Intensität und bei der entsprechenden, also einige führen es vielleicht einen Ticken zu weit mit der Ausführung, es ist halt sehr, sehr, sehr sauber. Und dadurch geht halt sozusagen die, wie nennt man es im Deutschen, die Velocity geht halt so weit runter, dass man eigentlich sich eher so ein bisschen, ja, das Outcome nicht ideal ist für die Hypertrophie halt. Ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Absolut. Und sehr oft ist es auch die Brücke dazu, dass man überanalysiert, um harte Arbeit zu vermeiden. Und sehr viele machen das, weil sie sagen, okay, da gibt's die Time Under Tension, da gibt's das, da gibt's metabolischen Stress, Laktat und so weiter. Und das ist alles super interessant, absolut. Mich interessieren diese Dinge auch ungemein. Aber die Basis muss mechanische Spannung sein. Und das ist viel Arbeit. Mich unter Kniebeugenstange zu stellen und dort zu beugen und diese 200 Kilo jetzt zu beugen, ist einfach auch mental eine Herausforderung. Und wenn ich jetzt sage, hey, nimm nur 100 Kilo und mach das super slow und achte auf die Time Under Tension und schau, dass der Satz so eine gewisse Dauer hat, dann betrüge ich mich eigentlich selbst. Ja? Es fühlt sich auch irgendwie anstrengend an, aber es ist bei Weitem nicht so herausfordernd wie diese 200 Kilo. Und das macht den großen Unterschied. Viele überanalysieren und setzen am falschen Punkt an, um harte Arbeit zu vermeiden. Und das ist ein großer, großer Fehler.
Ja, also das, wie du es auch schon so ein bisschen gesagt hast, also da kommt immer das Wort Selbstsabotage, finde ich immer so ein bisschen ins Spiel. Wo ich auch so ein bisschen anekdotisch aus meiner eigenen Trainingsvergangenheit berichten kann, dass ich das auch selbst jetzt im Nachgang analysiert habe, dass ich auch sehr, sehr, sehr stark natürlich verschiedene Muster gerne mehr in den Vordergrund gerückt habe und gesagt habe, okay, gerade so Wettkampfvorbereitung oder ähnliches, ich mache jetzt eher Maschinen wegen dem passiven Bewegungsapparat und Time Under Tension und so eine Geschichten. Und im Nachgang, wenn ich das selbst analysiere für mich, weiß ich, dass ich mich natürlich eigentlich nur selbst angesponnen habe in dem Maße. Ich wusste es damals schon besser, aber es war natürlich der angenehmere Weg. Ne? Und ja. Das muss man sich dann auch eingestehen, um es dann natürlich auch in der Zukunft vielleicht ein bisschen ja, einfach besser zu machen und sich einzugestehen, dass es, wie du so schön sagst, was ich halt immer sehr sympathisch finde, es ist halt harte Arbeit Und die Komfortzone, da müssen wir halt raus, sonst wird der Körper halt nicht adaptieren und wachsen, schon gar nicht mehr halt. Ne? Ab einem gewissen Maß ist halt extrem schwer.
Zu 100%, ja. Und wenn du so selbstreflektierend schon bist, ist das schon der erste richtige und wichtige Schritt. Weil das machen die wenigsten und sie schauen sich nie mit ein bisschen Distanz an, was sie da eigentlich machen und haben keine Ahnung, was sie machen. Und wie gesagt, das Ganze, was wir hier machen, sind sehr simple Sachen. Es ist nicht einfach in der Praxis, aber es ist simpel. Ja, man muss sie, und die paar Keypoints, die man sich vorher anschauen muss, sind alle wichtig, aber es sind auch nicht so viele. Ja? Das heißt, vorher genau anschauen, was eigentlich notwendig ist und dann die harte Arbeit investieren. Da gibt es keinen Weg drumherum.
Genau. Also, wenn, so wie du schon sagst, simpel runtergebrochen, es ist halt die harte Arbeit. Die unter einer gewissen Struktur, wo ich Häkchen hintermache, harte Arbeit, und dann ist es relativ simpel. Ne?
Ja.
Relativ. Gut.
Immer.
Dann würde ich vielleicht noch eine Begrifflichkeit oder eine kurze Frage, dann kommen wir mal für ein bisschen mehr zur Biomechanik und zu den Hebeln vielleicht. Thema Pausen. Hast du, glaube ich, relativ kurzfristig vorgestern auf Instagram auch einen Post zugemacht. Pausen und wie diese zu nutzen sind, wofür du sie nutzt im Training, bei einzelnen Reps oder bei verschiedenen Übungsmustern.
Ja. Ich habe mit Pausen jetzt seit circa 2 Jahren herumexperimentiert und mir ist aufgefallen, dass die Bewegungsqualität einer Übung sehr stark zunimmt, wenn wir von Drückbewegungen sprechen, ob das jetzt für den Oberkörper Brust und Trizeps ist oder für den Unterkörper der Quadrizeps, dass wenn ich in einen Squat runtergehe und in der untersten Position eine saubere Pause durchführe, dass der gesamte Squat gewinnt und ich auch besser lerne, die Zielmuskulatur anzusteuern, in dem Fall der Quadrizeps. Genauso bei Oberkörperübungen, wenn ich jetzt eine Druckbewegung habe und zum Beispiel Schrägbankdrücken mache und in der untersten Position pausiere, nicht die Hantel auf der Brust ablege, sondern wirklich dort pausiere und Spannung halte, sodass die Hantel vielleicht noch leicht in der Luft schwebt und nicht die Brust berührt, dann ist mir einfach aufgefallen, dass ich erstens die Zielmuskulatur besser ansteuern kann und ich viel weniger Probleme in der Schulter bekommen habe, weil ich einfach jeden Millimeter im Gelenk kontrolliere. Und diese Kontrolle, diese Präzision hat einen direkten Übertrag auf Hypertrophie. Wenn ich Gewicht, schweres Gewicht, kontrolliert und präzise bewegen kann, dann weiß ich, dass die Spannung in der Zielmuskulatur ankommt und nicht irgendwo anders. Wenn ich herumbounce etc., natürlich bewege ich das Gewicht von A nach B, aber ich weiß nicht wirklich, mit was ich das Gewicht bewege. Und daher habe ich die letzten Jahre angefangen, sehr, sehr viel Pausen einzubauen und mir ist einfach aufgefallen, dass dadurch nur Vorteile entstehen.
Mhm. Würdest du, wenn man es jetzt mal ins andere Extrem führt, sozusagen in bestimmten Bereichen vielleicht auch mal mehr Momentum in Übungen einbauen, mal das Gegenspiel dazu? Hast du da vielleicht
irgendwas? Absolut. Absolut. Also es gibt da einige Übungen, wo das sehr sinnvoll sein kann und dann kommt natürlich sofort die Formpolizei daher und sagt einem, das ist Cheaten, das ist Abfälschen etc. Es ist Abfälschen, absolut. Aber Abfälschen kann auch in einem sehr kontrollierten Rahmen ablaufen und sehr, sehr sinnvoll sein. Wenn es Übungen gibt, wie zum Beispiel einen ganz klassischen Kurzhantel-Curl mit der Kurzhantel, dann ist der schwerste Punkt, da wo ich am meisten Kraft hervorbringen muss, immer der Punkt, wo der Unterarm parallel zum Boden ist. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie die meisten Leute curlen, dann kann es sehr viel Sinn machen, an diesem Punkt, um diesen Punkt zu überkommen, diesen Sticking Point, hier etwas Schwung, hier etwas mehr Beschleunigung in Kauf zu nehmen, um über diesen Punkt zu kommen. Weil in der negativen Phase bin ich dann sowieso wieder stärker und kann das Gewicht kontrolliert wieder absenken. Also es gibt durchaus Übungen, oder Seitheben wäre eine andere Übung, wo ich sehr gerne abfälsche, weil es einfach sinnvoll ist, das Widerstandsprofil über andere Gelenke anzupassen. Ja? Das bedeutet, ich habe ein bisschen einen Hüftschwung mit drinnen und so passe ich, nachdem das keine Maschine ist, sondern freies Gewicht, passe ich das Widerstandsprofil an meine Struktur an. Und es ist halt einfach so, dass die Schwerkraft immer nur in eine Richtung wirkt. Und bei freien Übungen muss ich demher etwas anderes manipulieren, damit ich das Widerstandsprofil so anpasse, damit ich über den gesamten Bewegungsradius eine Herausforderung für den Muskel biete.
Sehr, sehr interessant. Genau.
Ja.
Ist dann natürlich wieder, dann kommt natürlich auf dem Umkehrschluss natürlich bei vielen jetzt wieder die Frage, aber ist es denn nicht so extrem wichtig, die Messbarkeit einer entsprechenden Übung zu generieren? Und da wäre dann natürlich wieder die Frage, okay, wie messbar ist sowieso ist das Kurzhantel-Seitheben, wie messbar ist das? Und wie messbar ist ein Bizeps-Curl? In dem Sinne, ja, ne, wenn wir jetzt wieder nach den relativen Intensitäten gehen, Reps in Reserve, finde ich aus meiner Sicht das sowieso sehr, sehr, sehr schwer bewertbar, wenn man will und man macht nun mit 20 Kilo Bizeps Curls. Wo bin ich da bei RPE 9 oder kann eigentlich noch 4 Wiederholungen halt rausholen und wie mache ich das Ganze messbar? Also weißt du, was ich meine?
Das ist ein sehr guter Punkt, gerade bei Isolationsübungen und gerade die Übungen, die wir jetzt angesprochen haben, kann ich natürlich auf Teufel komm raus noch zwei Wiederholungen rausballern. Irgendwie, das wird schon gehen. War das jetzt 2 Reps in Reserve? War das 0 Reps in Reserve? Wo stehe ich hier? Also ich glaube, man muss wirklich aufpassen, welche Übungen man sich anschaut und welche Übungen man messbar machen will. Mhm. Das ist beim Deadlift oder beim Squat oder bei einer Bench ganz was anderes wie bei einer Isolationsübung. Ja? Ihr habt ganz klar definierte Endpunkte und kann so messen, ob die Wiederholung erfolgreich absolviert wurde oder nicht. Deswegen sind sie auch in einem eigenen Sport. Es gibt keinen Seitheben-Wettkampf und keinen Curl-Wettkampf, wobei den hat es einmal gegeben. Das bedeutet, diese Isolationsübungen messbar zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Und wie viel Grad Hüftflexion jetzt beim Seitheben mitgeholfen hat, damit ich die Hüfte mit einbaue und über den Sticking Point drüber komme, wird mir das immer zu einem sehr schwammigen Bild zeichnen. Ich werde nie genau sagen können, war das jetzt, wie vergleichbar ist das Ganze? Das ist auch einer der Punkte, warum ich den Leuten immer empfehle, gerade wenn man sich an relativen Intensitäten orientiert, was man sollte, mit Reps in Reserve oder RPE, dass man sich selbst beim Training filmt. Weil dann kannst du wesentlich besser bewerten, über Monate und Jahre. Hey, vor 2 Jahren hat das Seitheben mit 20 Kilo so ausgesehen und jetzt sieht das Seitheben mit 20 Kilo oder 25 Kilo so aus. Und wenn ich da das Ganze objektiv betrachte, dann kann ich sehr wohl beurteilen, wie viel Qualität, wie viel Bewegungsqualität hier verbessert oder sich verschlechtert hat. Und dann kann ich sagen, okay, die 25 Kilo bewege eindeutig gleich sauber wie die 20 Kilo. Und für so eine kleine Muskelgruppe, eine Steigerung von 5 Kilo, wäre garantiert ein Zuwachs von Muskelmasse, ja, wenn wir in derselben Rep-Range bleiben. Ja. Also hier sind Videos ein super, super Tool und das würde jedem ans Herz legen, dass er sich beim Training selbst filmt, um so das Ganze besser einzuschätzen. Hundertprozentig messbar ist bei diesen Dingen nichts. Ich weiß, der Analytiker in mir selbst ärgert sich auch drüber, weil ich würde super geil finden, wenn ich da mit Prozentsätzen und Kommastellen arbeiten könnte und das wirklich so genau machen könnte, dass ich sage, okay, ich bin um 0,5% heute besser geworden bei der Übung. Das spielt es leider nicht. So funktioniert das Ganze nicht.
Das würden wir alle gerne haben. Ne? Denn, also wir wollen natürlich alle Kontrolle über das haben, was wir tun im Leben. Und das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, den der Mensch einfach gerne hat, weil es ihm Ruhe gibt und ihn in Ruhe arbeiten lässt. Aber es funktioniert halt so funktioniert es halt nicht. Ne? Und wie du schon gesagt hast, denke ich auch, wir haben ja die Technologie heute, unsere Telefone etc., die wir halt nutzen können, um Videos zu machen. Und ist auch schon, wie du sagst, es ist ein mächtiges Tool und etwas, was auch fürs Coaching, glaube ich, auch ein ungemein wichtiges Tool ist, Klienten zu sehen, wie führt der Übung XY aus, weil das können Welten sein, ne? An dessen, was da nun wirklich passiert, oder es sind einfach nur Zahlen, die irgendwo drinstehen und dann ist es eigentlich ja nicht sonderlich viel wert. Wo wir dann vielleicht schon so einen kleinen Übergang haben zum nächsten, nämlich die Biomechanik eines jeden Menschen, die halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und da wäre so meine Frage, wenn es jetzt ins Coaching geht bei dir, schaust du dir im Speziellen die Biomechanik und den Körperbau eines neuen Athleten an und wie bewertest du das Ganze?
Ja, der erste Schritt wäre einfach mal die Bilder von der Person zu betrachten. Anhand dessen kann man schon sehr viel sagen. Wie zum Beispiel ist das Verhältnis der Oberschenkel zum Oberkörper? Hat die Person lange oder kurze Arme in Relation zum Oberkörper und so weiter? Dann kann man aufgrund dessen schon mal entscheiden, okay, macht bei der Person konventionelles Kreuzheben Sinn oder macht Sumo-Kreuzheben Sinn oder macht eine Kniebeuge Sinn oder ist es von den Proportionen her einfach, ist er nicht gebaut wie ein chinesischer Gewichtheber, dann macht die Kniebeuge vielleicht nicht so viel Sinn, wenn der Quadrizeps im Fokus steht und ich stelle den eher an eine Hackenschmidtmaschine oder an eine Beinpresse. Also es gibt, das ist einer der größten, ein riesiger Luxus von Hypertrophie. Wir müssen keine Übung machen. Wir müssen nicht Bank drücken, wir müssen nicht Kreuzheben, wir müssen nicht squatten. Wir können Variationen, und es gibt sehr viele Variationen von diesen drei großen Übungen, auswählen und auf Basis dieser Variationen dann Muskeln aufbauen. Das ist ein ungeheimlicher Luxus. Das haben andere Sportarten nicht und das ist etwas, was wir ausnutzen sollten. Ich muss nicht Flachbankdrücken machen. Ich kann Schrägbankdrücken machen mit Kurzhanteln. Ich kann es in der Multipresse machen, an einer Maschine und. Es gibt sehr viele Ausweichmöglichkeiten und diese ich will jetzt nicht unbedingt sagen Alternativen, aber diese Variationen von dieser Grundübung sind genauso potent für Muskelaufbau wie die ganz klassische Variation, die im Powerlifting verwendet wird. Also das ist mal der erste Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, anzusprechen. Ansonsten, nachdem ich die Bilder von der Person gesehen habe, schaue ich mir Trainingsvideos an. Ich lasse mir so schnell wie möglich Trainingsvideos zuschicken und schaue mir dann an, sind die Übungen, die ich ausgewählt habe für diese Person, sinnvoll und bewegt sich die Person so, wie ich es aufgrund der Bilder erwartet habe. Wenn die Person, es gibt sehr oft Leute, die haben vielleicht nicht die besten Proportionen von den Längenverhältnissen für einen Squat, aber sie haben, was die Hüftpfanne betrifft, eine sehr flache Hüftpfanne und können unglaublich weit runtergehen, ohne dass sie da irgendwelche Probleme bekommen. Und dann kann die Person vielleicht sehr wohl super squatten und damit gute Beine aufbauen. Das muss man sich dann wirklich immer anschauen. Aber Bild und Video zu haben, sind so die zwei wichtigsten Pfeiler, um das Ganze dann in die richtige Richtung zu treiben.
Also finde ich halt sehr, sehr interessant, dass du es tatsächlich dann sogar teilweise die Leute trotzdem dann vielleicht erstmal ausführen lässt, die Videos dann natürlich zeigen lässt. Und dann kann es ja durchaus sein, dass, wie du schon sagst, trotzdem eine Übung sinnvoll sein kann, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denken würde aufgrund der Bilder entsprechend. Da war auch eine Frage aus der Facebook-Gruppe, so der Klassiker, die Menschen mit den langen Gliedmaßen. Ich glaube, der Herr hatte speziell natürlich für den Oberschenkel gesagt, der Femur entsprechend. Was wäre da so deine Empfehlung Quadrizeps-spezifisch?
Ja, da muss man sich immer zuerst einmal die Frage stellen, wie lang ist der Oberschenkel im Vergleich zum Oberkörper? Weil wenn der Oberkörper noch länger ist, gibt es keinen kurzen oder langen Oberschenkel. Mhm. Ja. Der Oberschenkel ist immer nur lang oder kurz, je nachdem, wie lang der Oberkörper ist. Ja. Ja. Also angenommen, wir reden jetzt von einer Person, die einfach nicht zum Squatten gebaut ist. Lange Oberschenkel, kurzer Oberkörper. Ja. Bei dem sieht jeder Squat wie ein Good Morning aus. Ja. Kann nicht anders sein. Das bedeutet, so eine Person squatten zu lassen, wird immer sehr, wenn man dieses Wort verwenden will, hüftdominant sein und der wird vielleicht einen guten Rückenstrecker damit aufbauen und einen guten Gluteus, aber der Quadrizeps wird nicht sehr viel Spannung abbekommen, weil einfach von den Hebeln her das Ganze nicht in diese Richtung geht. Das bedeutet, so jemanden in eine Maschine zu setzen, macht sehr, sehr viel Sinn. Ja? Und hier zum Beispiel auf eine Hackenschmidt auszuweichen, eine Beinpresse zu machen, einbeinige Übungen mehr einzubauen, macht sehr, sehr viel Sinn, wo er einfach seine Oberkörperposition so manipulieren kann oder in diese Position durch die Maschine gebracht wird, dass der Quadrizeps mehr Arbeit verrichten muss. Mhm. Das ist auch sehr, sehr häufig der Fall bei meinen Kunden. Also es gibt, wenn jemand nicht squatten kann und das einfach nicht funktioniert, dann bin ich da erbarmungslos und hau die Übung raus. Es gibt, wie gesagt, keine Übung, die man machen muss. Und wenn die Person, meistens ist es so, wenn die Person nicht geeignet ist, diese Übung zu machen, macht sie die Übung auch sehr ungern. Mhm. Und das ist ein maßgeblicher Faktor, wenn die Motivation niedrig ist, diese Übung zu machen, dann macht sie keinen Sinn im Plan. Ganz einfach. Natürlich ist es nicht jede Übung die Lieblingsübung, die im Plan eingearbeitet ist. Ja? So kann es nicht sein. Kein Plan dieser Welt hat nur Lieblingsübungen drinnen. Dann würde ich wahrscheinlich nicht besser werden und meine Schwächen nicht zu Stärken umwandeln können. Aber wenn ich eine Übung habe, wo ich unglaublich schlecht drin bin, ja, nicht dafür gemacht bin und die Zielmuskelgruppe nicht treffe und nicht motiviert dafür bin, dann muss die Übung einfach raus.
Weil einfach nicht keine, da wird auch keine Produktivität aufkommen. Ne? Also da kann man noch so objektiv drüber nachdenken und überlegen, ohne den gewissen Faktor an Passion für diese eine Übung, dass da ein bisschen Spaß bei aufkommt, ne? Wird da einfach nichts passieren, kann ich auch nur so wiedergeben. Und da wäre vielleicht so die nächste Frage, Thema Mind-Muscle-Connection, ist natürlich sicherlich wieder abhängig von Verbundübungen oder Isolationsübungen. Wie würdest du dieses Thema in Bezug auf die Übungsauswahl in dem Bezug betrachten?
Halte für sehr wichtig. Gleichzeitig wieder besteht hier die Gefahr, das Ganze überzubewerten. Bei großen Verbundübungen würde ich mich weniger auf die Mind-Muscle-Connection stützen und mehr auf externe Faktoren konzentrieren. Ja? Dass ich zum Beispiel im Squat mich darauf konzentriere, was ich mit den Füßen mache, dass ich mich vom Boden wegdrücke und nicht so sehr darauf fokussiere, spüre ich den Quadrizeps. oder beim Bankdrücken, wie gut spüre ich jetzt die Brust, sondern dass ich mich aktiv in die Bank reindrücke, wenn ich die Hantel von mir wegbewege. Da würde ich eher auf die externen Faktoren mich konzentrieren, und bei Isolationsübungen, wenn ich dann Fliegende am Kabel mache, dann kann ich mich auf die Brust konzentrieren. Dann kann ich sagen, okay, spüre ich im Stretch, spüre ich in der Endposition, spüre ich den Muskel, und was passiert, wenn ich in die Spitzenkontraktion gehe? Spüre ich dann auch noch den Muskel? Also so würde ich das wirklich angehen, externe Faktoren sind ausschlaggebend für die Verbundübungen und interne für Isolationsübungen. So kann ich das Ganze ganz gut aufsplitten und gebe der Mind-Muscle-Connection die Bedeutung, die ihr gebührt, aber gleichzeitig übertreibe ich es auch nicht mit dem Ganzen. Wenn ich versuche herumzuspüren, welche Phase jetzt gerade kontrahiert beim Kreuzheben im Rücken, dann werde ich alt. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich das beim Bizeps-Curl mache, ist es viel, viel sinnvoller.
Mhm. Wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen, fallen dir sozusagen typische Übungen und typische Fehler ein, wenn ich jetzt von typischen Fehlern dabei rede, die Menschen halt entsprechend bei der Übungsauswahl haben, fällt dir da irgendwas spontan ein?
Ich würde sagen, also das sage ich ja immer wieder zu Kunden, Seitheben ist eine der Übungen, die am meisten versaut wird. Das ist einfach eine Übung, wo so viele Fehler auftreten. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich erwarten, dass ich sage, die Kniebeuge oder Deadlifts etc. Es ist wirklich meiner Meinung nach das Seitheben. Wenn ich sehe, wie die Leute Seitheben, wundert es mich nicht, dass da keine Schultern dranhängen. Es ist leider so simpel. Und es wird bei der Übung immer, den Leuten ist erst einmal nicht klar, was die Hebel sind. Und ihnen ist auch nicht klar, wo das Gewicht am schwersten ist scheinbar. Wo man sich denkt, das ist offensichtlich. Und es wird genau das, was wir vorher angesprochen haben, das Abfälschen, falsch eingesetzt. Ich kann bei dieser Übung super abfälschen und so abfälschen, dass es sinnvoll ist, und genau das wird bei Seitheben nicht gemacht. Also das wäre so meine erste Übung, wo mir das auffällt, was ich fast tagtäglich sehe, dass die einfach falsch gemacht wird.
Also die Kraftkurve so anzupassen, dass wir halt entsprechend durch die Bewegung ein ideales Kraftmuster haben, ne?
Richtig, absolut.
Okay. Also Leute, ne, ich weiß gar nicht, gibt es bei dir auf Instagram irgendwie ein Seithebevideo? Wahrscheinlich schon irgendwo, ne? Wenn man ganz weit
geht. Ich habe ein Video gemacht, ja, wo ich schwere Seitheben mache, wo ich auch unter Anführungszeichen abfälsche und schreibe da ein paar Punkte dazu, was man hier zu beachten hat und was da sinnvoll ist.
Genau. Also Leute, ich werde sowieso alles von Valentin unten in den Shownotes oder entsprechend verlinken. Da könnt ihr euch gerne mal umschauen, wenn euch interessiert, wovon er gerade gesprochen hat entsprechend. Genau, dann wäre jetzt meine nächste Frage, haben wir vorhin schon so ein bisschen aufgegriffen, die Intensitäten, die relativen Intensitäten und welche Fehler da so oft so ein bisschen gemacht werden. Da waren wir ja schon so ein bisschen bei den Ausreden finden für entsprechende Intensitäten oder Nicht-Intensitäten. Wie hältst du das Thema im Moment so? RPE, Reps in Reserve?
Absolut. Also ich arbeite mit allen Kunden mit Reps in Reserve. Ist ein sehr, sehr sinnvolles Tool, und vor allem, ich finde, gegenüber RPE ist es von der Verständlichkeit ein bisschen einfacher, weil RPE ist eigentlich eine umgedrehte Reps in Reserve Skala, und das verwirrt sehr viele Leute, wenn man sagt RPE 8, das bedeutet, du könntest noch zwei Reps machen. Ja, warum sagst du nicht gleich, ich könnte noch zwei Reps machen? Ist dann sehr oft die Antwort, die ich bekomme. Deswegen habe ich mich für Reps in Reserve entschieden. Und für Muskelaufbau, glaube ich, macht alles im Bereich von 0 bis 2 Reps in Reserve Sinn. Warum? Weil ich glaube, dass mit einer niedrigeren relativen Intensität einfach mehr drin wäre pro Wiederholung in dem jeweiligen Satz. Ja, also wenn ich jetzt 3-4 Reps in Reserve lasse, muss ich mir einfach Gedanken machen, okay, genau diese 3-4 Reps, die nah am Muskelversagen sind, haben die meiste Potenz für Muskelwachstum, ja. Die sind die stimulierendsten Reps, die will ich mir abholen. Aber gleichzeitig will ich mir nicht bei jeder Übung diese Reps abholen, weil sie auch verhältnismäßig viel mehr Ermüdung erzeugen, ja. Ein Deadlift mit 0 Reps in Reserve ist eine andere Angelegenheit wie ein Bizeps-Curl mit 0 Reps in Reserve. Ja. Also bei Isolationsübungen mehr dazu tendieren, die Reps, die relative Intensität sehr, sehr hoch zu halten, und bei Verbundübungen eher bei den 2 Reps in Reserve zu bleiben, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und es ist auch abhängig von der Rep-Range. Wenn wir sagen, wir bewegen ein Gewicht mit einer absoluten Intensität von 80% von unserem One Rep Max, dann können wir davon ausgehen, dass jede Wiederholung ab der ersten Wiederholung stimulierend für Hypertrophie ist, weil das Gewicht, die Spannung, die erzeugt wird, ist hoch genug. Das bedeutet, wenn ich ein Gewicht mit 80% bewege und 2 Reps in Reserve drinnen lasse, dann ist es sehr wohl für Hypertrophie geeignet. Wenn ich jetzt aber ein Gewicht mit 50% von meinem Run-Rep Max verwende und da 2 Reps in Reserve lasse, dann kann das durchaus ein Problem sein. Je niedriger die Spannung, die erzeugt wird, und je niedriger die absolute Intensität, mit der ich arbeite, desto näher muss ich ans Muskelversagen gehen. Ja. Genau deswegen haben wir bei Blood Flow Restriction Training oder bei anderen metabolischen Stresstechniken immer die Empfehlung, wenn die Intensität niedrig ist, dann musst du bis zum Muskelversagen gehen. Du kannst sehr wohl Reps mit oder Sätze mit 30, 40, 50 Reps machen, aber die sind erstens die Hölle, die wenigsten würden das durchstehen, und zweitens muss jeder Satz bis zum Muskelversagen sein, damit du auch wirklich alle Fasern rekrutierst.
Also du bist auch ganz klar, also wenn du sagst, 2 Reps im Reserve ist so das ist die unterste Grenze, und nach oben hin dann Richtung 0, also aus meiner Sicht gibt es halt viele, oder ich habe halt auch so letzten, sagen wir mal, vor 1,5 Jahren dann auch so den Approach mal versucht, von so 3 bis 4 Reps. Da finde ich halt den Einwand deinerseits sehr, sehr interessant, dass man natürlich gerade diese effektiven Wiederholungen, ne, also wenn man im effektiven Bereich ist, sich dann natürlich viel am Potenzial abschneidet, auch wenn man natürlich klar immer sehen muss, wie viel Müdigkeit akkumuliere ich dann entsprechend. Aber ab einem gewissen Maß, also wenn ein Athlet halt sehr, sehr fortgeschritten ist, sehe ich da halt immer so ein bisschen die Problematik, dass es ja sowieso schon schwer genug ist, diesen überschwelligen Reiz zu setzen, und sich dann so zu limitieren und es dann langsam hochzubringen. Also jetzt rein anekdotisch aus meiner Sicht, bei mir ist es halt sehr, sehr schwer und es macht mir sehr, sehr wenig Spaß, muss ich halt auch sagen. Da sind wir wieder beim Thema, was motiviert mich im Training? Und da finde ich halt so dein Approach halt sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr inspirierend, weil die Intensität entsprechend, egal welche das nun ist, der beiden halt ja immer relativ hoch ist halt. Ne? Und auch dementsprechend ist natürlich auch mal eine Frage des Charakters, was für eine Persönlichkeit bin ich, was kann ich halt tolerieren entsprechend, ne?
Hundertprozentig. Also du sprichst einen guten Punkt an, weil die Selbsteinschätzung spielt mit Reps in Reserve natürlich eine große Rolle. Wenn du jemanden jetzt sagst, der mit dieser Herangehensweise nicht wirklich vertraut ist und du sagst ihm, mach 2 Reps in Reserve, wird er wahrscheinlich mehr Reps in Reserve lassen. Ja? Und das ist ein großes Problem, weil 2 Reps in Reserve ist ein ganz anderer Stimulus wie 5 Reps in Reserve. Und 0 Reps in Reserve ist ein anderer Stimulus wie 2 Reps in Reserve. Das bedeutet, diese Empfehlung versucht auch die Person in die Richtung zu pushen, dass sie wirklich hart genug trainiert. Die meisten Leute sollten sich eher am Muskelversagen orientieren, als wir an den Reps in Reserve, weil sie sowieso nicht so hart trainieren. Und wenn die mal wirklich ans Muskelversagen gehen, dann fallen ihnen eh die Augen raus. Das bedeutet, man muss sich wirklich genau anschauen, okay, wem empfehle ich was? Wenn es ein sehr erfahrener Athlet ist und man Trainingsvideos von dieser Person gesehen hat und sieht, okay, der weiß wirklich, was Muskelversagen bedeutet, in einem sicheren Rahmen, dann macht die Angabe von 2 Reps in Reserve sehr viel Sinn. Wenn es ein kompletter Anfänger ist und der keine Ahnung hat, ja, was das eigentlich bedeutet, dann machen 2 Reps in Reserve nicht Sinn. Ja. Dann muss ich dem sagen, jeder Satz bis zum Endanschlag mit guter Ausführung etc., weil ansonsten wird der nie sein Potenzial ausschöpfen können und nie lernen, was es eigentlich bedeutet, hart zu trainieren.
Genau, und da ist vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen so ein Trend aufgekommen, dass man natürlich die Evidenz natürlich heranzieht, was sehr, sehr wichtig ist und super produktiv ist, aber man darf es, wie du dann auch sagst, das nicht überanalysieren in dem Sinne, dass man sich dann natürlich zu sehr zurückhält, und deswegen finde ich halt, habe ich in den letzten 2, 3 Podcasts auch immer wieder so ein bisschen die Essenz gehabt, dass dieses Oldschool Bodybuilding findet halt immer mehr wieder Einzug, auch in unserer kleinen Nische sozusagen, und das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil es war nicht alles falsch oder alles Bro-Kram, der da früher gemacht wurde, sondern vieles von dem können wir uns heute zunutze machen oder sollten wir uns zunutze machen, um entsprechend dann voranzukommen. Ne? Und wie du schon sagst, richtiges Muskelversagen muss man wirklich erstmal erlebt haben. Dann weiß man, wovon man da redet, und dann kann man diese Messbarkeit mit Reps in Reserve auch richtig, richtig gut nutzen. Finde ich sehr, sehr gut.
Alles, was wir hier machen, lebt von der Praxis. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Du kannst dir in der Theorie alles anschauen, und das sollte man auch, und das ist unglaublich interessant, aber du musst damit herumexperimentieren, du musst es erleben. Und wie gesagt, über Muskelversagen zu philosophieren ist etwas anderes, wie Muskelversagen zu erleben. Das sind 2 komplett verschiedene Welten, und auch Muskelversagen in verschiedenen Übungen zu erleben ist etwas komplett anderes. Und das ist etwas, was man wirklich in der Praxis ausführen muss, damit man kapiert, was man da eigentlich am Papier vor sich hat.
Ja, also man, wie du sagst, man muss es erfahren, man muss es wirklich in der Praxis ausgeführt haben. Und dann kann man es halt wirklich alles optimieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in diesem Sport halt so wichtig ist, dass wir halt wirklich versuchen, möglichst viel so zu optimieren, dass wir halt ein gutes Outcome haben. Denn die Zeit, die wir in diesem Sport haben, die ist halt sehr, sehr, ja, was heißt nicht limitiert, aber die Zeiträume, um was zu erreichen, sind halt enorm groß. Das ist vielleicht auch noch etwas, was du, glaube ich, in einem anderen Podcast gesagt hattest. Wir haben halt so wenig Zeit in diesem Sport, um was zu erreichen, und dementsprechend sollten wir die Zeit halt nutzen. Vielleicht kannst du dazu noch mal so 2-3 Worte verlieren, fand ich halt auch sehr interessant.
Ich glaube, wie die meisten, wenn sie sich diesen Sport anschauen, denken sich, wow, doch mal, es ist alles so lang gezogen und man hat so viel Zeit zwischen die Wettkämpfe und man diätet so lange etc. Und es ist so viel Zeit, es ist zu viel Zeit, es ist fast überwältigend. Aber es ist meiner Meinung nach genau das Gegenteil der Fall. Wir haben nicht sehr viel Zeit und die will jede Woche, jede Trainingseinheit, jedes Trainingsmonat voll ausreizen, damit ich das Maximum rausholen kann. Weil wenn ich mir jetzt denke, ich trainiere jetzt seit 10 Jahren, die 10 Jahre sind verdammt schnell vergangen. Wenn man sowas sagt, klingt man sofort alt, aber es ist ja so. Und ich glaube, das sollte sich jeder ein bisschen vor Augen halten, dass wenn du wirklich etwas erreichen willst und einen Körper schaffen willst, von dem du dir Vorstellungen gemacht hast, dann dauert es Zeit und die Zeit vergeht verdammt schnell. Also optimier an allen Ecken und Enden und sei dir bewusst, dass du limitiert bist in diesem Ganzen. Genau das macht das Ganze ja sehr, 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 sehr reizvoll. Ja? Wenn wir ewig Zeit hätten, wäre kein Druck vorhanden. Und Druck formt auch. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Positives.
Vielleicht gerade so für die jungen Athleten, so ich sag mal so im Alter von 17 bis 20, in dem halt viele diesen Sport für sich entdecken und in einem Zeitraum, in dem sie auch noch möglichst viel von ihren Lebensumständen so anpassen können, dass sie natürlich alles rausholen können. Wie wäre da so für die deine Empfehlung? Viele sind natürlich sehr, sehr schnell darauf aus, sozusagen in die Competition zu gehen, sich vergleichen zu wollen. Gerade so in dem Zeitraum würdest du jungen Athleten sagen, maximiert erstmal sozusagen das Gaining in der Phase oder holt euch schon mal die Erfahrung eines Wettkampfs?
Ich würde sagen, wenn du dir die Erfahrung holen willst, hol sie dir früh und dann mach eine lange, lange Pause, weil du dann weißt, worauf du das nächste Mal hinarbeitest. Also angenommen, jemand ist mit 19 bühnenreif, ja, dann würde ich die Person auf jeden Fall auf die Bühne schicken, aber dann würde ich sagen, dass er danach 5, 6, 7 Jahre weg von der Bühne bleiben sollte und die Jahre 20 bis 30 wirklich optimal ausnutzen sollte für Wachstum. Und später kann er dann wieder ab 30, 35 die Frequenz erhöhen, wie oft er auf die Bühne geht. Ich glaube, das ist eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Und wenn man das Ganze sozusagen so periodisiert und so langfristig betrachtet, kann man sich am meisten abholen. Die besten Gains und die beste Erfahrung auf der Bühne.
Okay. Interessanter Input, weil ich auch gerade einen Athleten habe, der jetzt mit 18 das erste Mal auf die Bühne geht. Und schöne Grüße an Arthur, der tatsächlich zu mir kam und mich gefragt hat, soll ich das jetzt schon machen? Und mein erster Impuls war, du bist erst 2 Jahre dabei, und dann kam halt er mit dem Impuls zu sagen, aber ich will die Erfahrung haben. Und beim nächsten Wettkampf da drauf habe ich dann mehr Erfahrung als die anderen Athleten. Ne? Also fand ich halt einen sehr, sehr smarten Approach, das Ganze dann schon so früh mal zu machen. Und das formt einen natürlich auch fürs Leben. Also muss ich dir nicht sagen, was so eine Wettkampfvorbereitung mit einem macht. Ich finde immer, das gibt einem so ein bisschen... Alle Layer des Lebens werden halt mal so ein bisschen durchsichtig und du merkst, welche Menschen um dich herum halt wirklich wichtig sind, welche zu dir halten, wenn deine Kapazitäten halt schrumpfen und du wirklich nur noch ja, dich am Leben hältst, das Training bei dir behältst, und ist eine Erfahrung, die einem Leben sehr, sehr formen kann in frühen Jahren.
Ja. Ja, absolut. Und du sprichst einen guten Punkt an. Die Erfahrung, die diese Person sammelt, wird sie so viel besser machen für das nächste Mal und auch in der Phase, wo sie auf den nächsten Wettkampf hinarbeitet. Wenn ich das, also der Unterschied zwischen erstes Mal auf der Bühne stehen und zweites Mal auf der Bühne stehen vom Mindset her ist gewaltig. Weil du stehst das erste Mal auf der Bühne, kommst von der Bühne runter und denkst, okay, ich kann das so viel verbessern. Und beim nächsten Mal ist es wieder so. Ja? Aber der Sprung vom ersten Mal auf das zweite Mal ist der größte. Und den will ich ausnutzen. Und je früher ich den habe, desto besser werden die nächsten Jahre, was mein Training und meine Ernährung betrifft.
Sehr, sehr interessant. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel erläutern können, auf den Leuten vorzeigen können, was wirklich realistisch wichtig ist, A, bei der Übungsauswahl und allgemein im Natural Bodybuilding. Jetzt fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, habe ich jetzt im Vorhinein.
Ich bin 30.
30, okay.
Ja.
Wie viele Wettkämpfe hast du schon unterm Belt sozusagen?
Ich habe 2 Wettkampfsaisonen gemacht und es waren insgesamt 4 Wettkämpfe. Einen in der ersten Saison und 3 in der letzten. Und ich werde das nächste Mal in 2 Jahren auf die Bühne gehen.
Okay. Dann sind wir gespannt, was du dann hervorzaubern wirst. Ich danke dir erstmal sehr, sehr vielmals, dass du die Zeit gefunden hast. Möchte den Leuten, oder was ich sehr, sehr interessant fand, ich habe vor 2 Tagen deine Spotify-Playlist gefunden, hatte irgendjemand gepostet. Und ja. Deswegen hatte ich gefragt, wie alt du bist, weil für alle Leute, die halt so ein bisschen auf US-Rap stehen und vielleicht ein bisschen älter sind als 20, denen werde ich diese Playlist mal verlinken, weil da so viele Perlen drin waren, die man über die Jahre schon vergessen hat. Seit ich die gefunden habe, höre ich das halt rauf und runter, also mal völlig off-topic. Kleiner Musiktipp für alle Hip-Hop-affinen Menschen. Sehr, sehr guter Musikgeschmack hat der Mann auch, muss ich hier mal sagen.
Cool, danke.
Ansonsten erzähl den Leuten doch, wo sie dich finden, wenn sie mehr von dir hören wollen, sehen wollen.
Ja, also Anlaufstelle Nummer 1 wäre meine Website. Einfach mein Name durchgeschrieben, valentintambosi.com und Instagram, wo ich sehr aktiv bin. Also viele Stories. Ich werde jetzt die Posts wieder in die Höhe treiben und schauen, dass ich viele Trainingsvideos poste. Ist auch instagram.com/valentintambosi, immer mein ganzer Name. Das sind so die 2 Hauptanlaufstellen, wo ich am meisten aktiv bin.
Alright. Also Leute, checkt das aus, kann man immer wieder ungemein viel von lernen, einfach aus der Erfahrung heraus der Jahre und für mich sehr, sehr inspirierend nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Podcast-Episode, wie immer in die Facebook-Gruppe reinkommen, die Fragen stellen, dann versuchen wir das vielleicht nochmal im Nachgang darauf einzugehen und Valentin, ich wünsche dir einen schönen Tag und nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Arne, danke dir gleichfalls und wir sehen uns vielleicht wieder.
Hoffe ich doch. Bis dann. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.